Ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Thema, wie man nicht zum Pharisäer wird. Also heute gibt es Tipps aus dem Wort Gottes, wie wir nicht zu Pharisäern werden. Was ist ein Pharisäer? Das habe ich gelernt tatsächlich in meiner Ausbildung zum Fachmann für die Systemgastronomie in der Gastronomie-Berufsschule. Und da haben wir gelernt, was ein Pharisäer ist, nämlich im Fach Getränkekunde. Und zwar ist ein Pharisäer ein Heißgetränk, bestehend aus Kaffee, 4 Zentiliter Rum und einem Häubchen Sahne und das alles in einer Tasse. In Österreich auch im Glas, aber richtig, in Norddeutschland, da wo der nämlich herkommt, in einer Tasse. Wie kam das, dass dieses Heißgetränk Pharisäer heißt? Gibt es eine Legende zu, habe ich bei Wikipedia gefunden. Und zwar gab es dort oben in Norddeutschland eine Gemeinde, so eine Kirchengemeinde, und die tranken immer gern sonntags nachmittags ihren Rum. Leider hatten sie einen Pfarrer, der Abstinenzler war, das heißt komplett gegen Alkohol war. Nun war es so, dass von einer der Familien der Gemeinde, der ich glaube 6. oder 7. Sohn getauft werden sollte, und nachmittags war dann noch Feier. So, und die Leute haben sich gesagt, ey, wir können das nicht machen hier, ohne unseren Alkohol, ohne Rum können wir nicht feiern, so war es, so ist die Geschichte. Aber der Pfarrer sollte ja auch eingeladen werden. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Kaffeebecher genommen, Kaffee rein, ordentlichen Schuss Rum drauf und das Ganze mit einer Sahnehaube verdeckt, damit nicht der heiße Kaffee den Rum verdunsten lässt und es nach Rum riecht. Und der Herr Pfarrer hat natürlich das Gleiche bekommen, nur ohne den Rum. Letztendlich ist dem Pfarrer doch irgendwie aufgefallen und als ihm aufgefallen ist, hat er ausgerufen, ihr Pharisäer. So, das ist ein Pharisäer. Nein, wir wissen, was ein Pharisäer ist. Pharisäer waren Menschen, mit denen der Herr Jesus viel zu kämpfen hatte, nämlich Menschen, die innerlich was anderes waren als äußerlich, so wie dieses Getränk. Nach außen hin sah es aus wie ein Kaffee mit Sahne, nach innen war es was anderes. Innen hui, außen hui, innen pfui. Das sind Pharisäer. Und wir als Nachfolger von Jesus, wir stehen in der Gefahr, auch zu Pharisäern zu werden. Überall da, wo Gottes Beziehung ist, ist auch das, was der Satan kopiert, nämlich Religion und Pharisäertum. Und heute soll es darum gehen, wie können wir uns als Nachfolger von Jesus davor schützen, solche Pharisäer zu werden, die nach außen einen Schein von Frömmigkeit behalten, nach außen toll aussehen, aber deren Herzen weit, weit weg von Gott sind. Und mich persönlich hat ein Bibelwort berührt in der letzten Zeit, das ist auch der Predigttext heute, das steht in Lukas 11, ab Vers 37 bis Vers 44. Der Jesus war gerade am Reden zu einer Menschenmenge und jetzt geht's weiter. Während er aber redete, bittet ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möge. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, verwunderte er sich, dass er sich vor dem Essen nicht erst gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm, jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt vielmehr Almosen von dem, was in euch ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die verborgenen Grüfte und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Ganz, ganz harte Worte, die der Herr Jesus hier gebraucht. Er war also eingeladen bei diesem Pharisäer und ging hin. Und die Pharisäer hatten diese Sitten und Gebräuche und Rituale, dass man sich erst waschen muss vor dem Essen. Das hat nichts mit Corona zu tun, das hat nichts damit zu tun, wie wenn wir unseren Kindern heute sagen, hey, vor dem Essen ist gewaschen. Also es hatte nichts mit Hygiene zu tun, sondern hatte was mit Ritualen, die sie dazu gedichtet hatten, zu tun, damit man möglichst rein vor Gott ist, weil nur so, dachten sie, könnten sie Gott gefallen. Und Jesus, interessanterweise, spielt da gar nicht mit. Ich finde es erstmal sehr interessant, wie Jesus das macht. Er geht nämlich trotzdem hin. Er hatte schon viel Probleme gehabt mit den Pharisäern und das finde ich beachtenswert. Trotzdem ließ er den Kontakt und die Kommunikation nicht abbrechen. Er ging trotzdem hin. Er ließ sich trotzdem von ihnen einladen. Er suchte trotzdem das Gegenüber. So ist Jesus. Er machte nicht einfach zu und sagte, nö, mit euch will ich nichts zu tun haben, sondern er suchte das Gespräch. Und gleichzeitig ließ er sich aber auch keinen Zentimeter in die Religion und in die Heuchelei und in die menschengemachten Gebote reinziehen, sondern er sprengte diese Einladung. Und Jesus wusste ganz sicherlich, dass das ein Affront war, was er da tun würde, dass er sich nicht die Hände waschen würde. Ich frage mich, was ich gemacht hätte. Vielleicht hätte ich gedacht, ja, klar, verstehe ich nicht, warum die sich die Hände waschen, aber ich kann es ja mal machen, ich will, die machen das ja, das ist für die wichtig so und Gott kommt ja auf mein Herz an und dann wasche ich mir einfach mal die Hände, um keinen Anstoß zu erregen. Aber Jesus hat das nicht gemacht, sondern Jesus geht schnurstracks zu dem Tisch oder so ein Minitisch, was auch immer es war und legt sich dahin, ohne sich die Hände zu waschen. Ganz bewusst, sodass der Pharisäer das sah, ganz bewusst, um zu zeigen, hey, da mache ich nicht mit. Und das finde ich übrigens als Vorbemerkung das Schöne an Jesus, dass man in dieser Geschichte sehen kann, beides, seine Gnade und seine Wahrheit. Er ist total gnädig und total liebevoll und sucht das Gespräch mit diesem Pharisäer. Er geht auf ihn zu. Und gleichzeitig ist er absolut wahr und sagt, hey, bis hierhin und kein Stück weiter. Bei eurer Religion, bei eurem menschengemachten Zeug mache ich nicht mit und da stehe ich auf gegen. Und das finde ich das Wunderschöne an Jesus. Wir Menschen, wir bekommen normalerweise entweder das eine oder das andere hin. Wir können entweder total zumachen und sagen, so ist das Gesetz, dafür lebe ich, oder wir können total so sein, ja, ist doch alles egal, Hauptsache wir haben uns lieb. Aber dass Gnade und Wahrheit zusammenkommen, das ist nur in Jesus möglich. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte von ihm. Jesus scheute sich nicht vor diesem Pharisäer. Er scheute nicht vor Konfrontation zurück, sondern er gebrauchte diese Situation, in der er war, um zu lernen, um zu konfrontieren, um zu warnen. Und das ist mir aufgefallen, tat er immer wieder in seinem Leben. Er benutzte kleine Situationen und reagierte völlig anders, als wir Menschen das gewohnt sind, und benutzte sie zu lehren. Ein anderes Beispiel, Matthäus 24, ist Jesus in Jerusalem mit seinen Jüngern. Und die Jünger sagen, hey Jesus, guck mal hier auf den Tempel, guck mal, wie toll der aussieht, guck mal, was unsere Vorfahren da Tolles gebaut haben. Und Jesus macht da nicht mit bei dieser Sightseeing-Tour, sondern sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden. Das wird alles kaputt gehen. Und so war es dann auch in 70 Jahre später oder 40 Jahre später, war es kaputt. Jesus macht oft in normalen Situationen nicht mit, wo wir einfach mitmachen, um Menschen zu gefallen. Und Jesus gebraucht diese Situation hier, um zu lehren, um uns zu warnen und uns Handwerkszeug zu geben, wie wir nicht zu Pharisäern werden. Und ich habe mal drei Dinge hier rausgezogen für mich, die uns helfen, nicht zu Pharisäern zu werden. Und das ist ein negativer Rat und zwei positive Ratschläge. Der negative Rat ist, suche nicht die Anerkennung von Menschen. Suche nicht die Anerkennung von Menschen. Weil das war das große Problem der Pharisäer. Und das hält Jesus ihnen glasklar hier vor. Er sagt, hey, ihr liebt es, von den Menschen hoch angesehen zu werden. Und alles in eurer Religion geht nur darum, von den Menschen angesehen zu werden. Ihr liebt das, wenn die Menschen sagen, boah, seid ihr fromm. boah, ihr müsst die besten Plätze haben in den Synagogen. Und darum ging es den Pharisäern. Sie haben Religion aus der Beziehung zu Gott gemacht und zu dem, was Gott eigentlich geschaffen hatte, zu seiner Ehre, haben sie ein System daraus gemacht, um sich selber Ehre zu bringen, um sich selber Anerkennung zu bringen. Sie haben nicht die Ehre Gottes gesucht, sondern sie haben ihre eigene Ehre gesucht. Sie haben Religion dazu gebraucht, um sich groß herauszubringen. Sie haben sich mit anderen Menschen verglichen und gesagt, hey, wir sind besser als ihr. Wir halten die Gebote Gottes viel, viel genauer als ihr. Wir haben sogar noch Gebote extra dazu gemacht, die wir halten. Und das war ihr Problem. Sie lebten eigentlich vor den Augen von Menschen und nicht vor den Augen Gottes. Ihnen ging es darum, was denken Menschen von mir? Das war ihre Hauptmotivation, die sie angetrieben hat. Und sie haben Religion einfach gebraucht als einen Rahmen, in dem sie gut sein konnten und in dem sie Anerkennung von Menschen bekommen konnten. Und sie verglichen sich ständig mit anderen Menschen. Ganz deutlich wird das in Lukas 18, ab Vers 9, ich lese das nicht vor, aber das ist dieses Gleichnis, was der Herr Jesus erzählt, wo ein Pharisäer betet im Tempel und ein Sünder betet, ein Zöllner betet im Tempel. Und Jesus sagt, der Pharisäer betet so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese anderen Menschen, sondern ich gebe den Zehnten, aber die machen das nicht. Und die sind Ungerechte und Ehebrecher, ich faste. Das war das, was der Pharisäer dachte. Er hat sich verglichen mit anderen Menschen. Er sah diesen Zöllner da drüben und hat gesagt, Gott, guck mich an, ich bin doch besser. Das war sein Paradigma, seine Denkweise, sich zu vergleichen mit anderen Menschen. Die Denkweise von dem Sünder, von dem Zöllner, der gebetet hat, war die, dass er sich an die Brust schlug und sagte zu Gott, Gott sei mir Sünder gnädig. Er verglich sich nicht mit anderen Menschen. Er verglich sich nicht damit und hat nicht versucht, noch Menschen zu finden, die noch schlechter dran sind als er. Sondern er hat sich mit Gott verglichen, hat gesagt, Gott, vor dir habe ich keine Chance. Bitte sei mir Sünder gnädig. Und da, wo wir uns mit Menschen vergleichen und wo wir Anerkennung von Menschen suchen, laufen wir immer in Gefahr, entweder in diesem pharisäerischen Stolz reinzukommen oder in Neid reinzukommen. Weil Menschen sind entweder immer besser oder schlechter als wir. Und wenn sie schlechter als wir sind, dann werden wir stolz. Wenn sie besser als wir sind, dann werden wir neidisch. Und das ist was, wovor Paulus auch immer und immer wieder warnt in seinen Briefen. Hey, passt auf, neidet nicht, seid nicht stolz und beneidet einander nicht. Wir müssen aufpassen als Nachfolger von Jesus, dass wir nicht die Anerkennung von Menschen suchen. Weil das, wenn wir die Anerkennung von Menschen suchen, können wir immer noch nach außen geistliche Dinge tun, die aber im Herzen komplett falsch sind und voll daneben gehen an dem, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Es gibt eine krasse Stelle in Philipper 1, wo Paulus schreibt, wo er im Gefängnis ist und sagt, hey, andere predigen jetzt Christus, aber sie predigen nicht aus guten Gründen, sondern sie predigen, um mir Bedrängnis zu erwecken in meinen Fesseln. Das heißt, da waren Leute, die haben gepredigt von Jesus, aber nicht aus dem Motiv, um Jesus groß zu machen letztendlich, sondern um den Paulus so ein bisschen zu piesacken und zu zeigen, hey, du bist im Gefängnis, wir sind hier draußen, wir können den Job gut ohne dich machen, wir brauchen dich nicht wirklich und wir können das sowieso besser als du. Das heißt, jeder Mensch hätte die gesehen und gesagt, wow, was für ein Prediger, die predigen Jesus, die machen alles richtig. Aber im Herzen waren sie voll daneben, total aus falschen Gründen. Da ging es wie diese Pharisäer darum, sich mit Paulus zu vergleichen. Und das kann alles durchziehen, auch in unserem Leben. Und ich merke das in meinem Leben, wie das an mir zieht. Die Sünde, mit der ich am meisten zu kämpfen habe, ist geistlicher Stolz. Dass ich stolz werde auf Dinge, die Gott mir geschenkt hat und denke, ich habe sie gemacht. Und dass ich vor Menschen was sein will, der ich gar nicht bin, oder geistlicher erscheinen will, als ich eigentlich bin. Das sind oft ganz kleine Gedanken, die kommen. Mein Schwiegerpapa hat mir diese Bibel geschenkt und da hat er ganz viel drin angestrichen. Ich streiche normalerweise gar nicht an in der Bibel. Jetzt inzwischen ein bisschen, okay, aber früher gar nicht. Aber ich habe jetzt eine Bibel, die ist komplett angestrichen. Und letztens kam einer, der sah diese Bibel so. Und in mir kam der Gedanke, wow, der denkt bestimmt, ich lese jetzt ganz viel die Bibel. So. Tue ich vielleicht, ja, aber das hatte gar nichts mit mir zu tun oder so, ja. Und tatsächlich hat er sie gelesen und dann das kommentiert, dass so viel angestrichen ist. Und das hat mir so gezeigt, einfach, okay, der Schein ist oft ganz anders. So, ich hatte gar nichts damit zu tun, dass da irgendwas angestrichen ist. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es sind oft die kleinen Dinge, mit denen wir so zeigen wollten, hey, schaut mal, wie geistlich ich bin. Schaut mal, wie toll ich Jesus nachfolge. Und wenn wir das kultivieren in unserem Herzen und wenn das unsere Hauptmotivation wird, dann werden wir zu Pharisäern. Weil dann geht es uns nur noch darum, was sagen Menschen über uns. Dienst in der Gemeinde, könntest du sowas werden. Ich habe vor letztes Jahr eine alte Schwester kennengelernt, leicht dement, die ihr ganzes Leben in der Gemeinde gedient hat. Und ich habe sie immer dafür bewundert und habe mit ihr darüber geredet, wie das war früher. Und dann sagte sie einen Satz, der mich sehr, sehr traurig gemacht hat. Sie sagte, naja, ich habe halt das gemacht, was von mir in der Gemeinde erwartet wurde. Ich nehme an, früher hätte sie das nie so gesagt, aber wenn man dement wird, einer der Vorteile, wenn man dement wird, ist, dass man öfters die Wahrheit sagt. Und so kam das jetzt raus. Und ich dachte, krass, ihr ganzes Leben hat sie in der Gemeinde viel gemacht und anscheinend das, was dahinter stand, war nicht der Dienst an Gott, sondern das zu tun, was Menschen von ihr erwartet haben. Lass uns aufpassen, dass wir uns nicht vergleichen. Lass uns aufpassen, dass wir nicht vor Menschen gut dastehen wollen, auch nicht vor Geschwistern. Lass uns nicht wie Pharisäer sein, die sich ständig mit anderen verglichen haben. Vergleichen mit Geschwistern ist totaler Quatsch. Es bringt zu nichts. Wir können uns gar nicht miteinander vergleichen. Es ist unmöglich. Denn Gott hat jedem von uns ein verschiedenes Maß der Gnade gegeben. Wir haben komplett verschiedene Hintergründe, aus denen wir kommen. Wir haben verschiedenes Maß an Kraft. Nicht jeder Mensch hat die gleiche Kraft. Und deshalb ist es unmöglich, dass wir uns vergleichen. Wir haben verschiedene Dienste bekommen. Gott hat ganz verschiedene Berufungen für uns. Deshalb ist es unmöglich, dass wir uns miteinander vergleichen. Wir haben verschiedene Reife und wir sind in verschiedenen Lebenslagen. Es macht es komplett unmöglich, uns miteinander zu vergleichen. Lass uns stattdessen einander ermutigen und einander anspornen zu guten Werken. Eine zweite Sache, die uns hilft, nicht zum Pharisäer zu werden, ist: Lass dich von Gott beurteilen. Was Jesus den Pharisäern vorwirft, im Kern steht in Vers 42. Aber wehe euch, ihr Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raut und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Das heißt, Jesus sagt, hey, ihr haltet euch an diese ganzen kleinen menschengemachten Gebote, aber das Wichtige, nämlich das Gericht und die Liebe Gottes, die übergeht ihr. Was bedeutet das? Ihr übergeht das Gericht. Im Griechischen steht hier für Gericht das Wort Krisis. Da kommt unser Wort Krise her. Friederike, du bist ja Krankenschwester. Ich habe mal mitbekommen, oftmals, wenn man so im Krankenhaus war, kriegt man danach so eine Epikrise. Stimmt's? Genau, da ist das gleiche Wort. Also Epi heißt danach. Und Krise kann Urteil bedeuten, also das, was im Gericht gesprochen wird. Urteilsspruch, Beurteilung. Das ist Krise. Und Jesus sagt, so verstehe ich diese Stelle, ihr übergeht den Urteilsspruch Gottes. Das hängt damit zusammen, mit dem, was gerade war. Das Urteil von Menschen ist euch wichtig, aber das Urteil Gottes, was Gott wirklich über euer Leben sagt, das übergeht ihr. Ihr habt Gott zu einer Summe von menschengemachten Geboten gemacht, aber was Gott wirklich zu euch sagt, das übergeht ihr. Das ist das, was Jesus ihnen vorwirft. Und das Heilmittel dafür ist, dass wir uns von Gott beurteilen lassen. Darf Gott noch in unser Leben reden? Darf Gott uns noch sagen, suchen wir noch aktiv danach, Gott, beurteile mein Leben? Ich habe das eine Zeit lang immer wieder gebetet und manchmal bete ich es heute noch. Gott, richte mich. Nicht in dem Sinne, mach mich fertig oder so, sondern wie ein guter Richter das tut, der Ungerechtigkeit von Gerechtigkeit scheidet und der mir sagt, das läuft falsch in deinem Leben, das läuft gut. Lassen wir uns von Gott richten, im Sinne von zurechtbringen, beurteilen. Wir brauchen das in unserem Leben, dass Gott uns beurteilt, immer und immer wieder. Wenn wir das nicht machen, dann gehen wir einfach mit der Welt, dann tun wir das, was wir intuitiv tun, dann folgen wir einfach unseren alten Wegen weiter. Aber Gott will uns begegnen und Gott will uns beurteilen. Gott will uns in die Tiefe nehmen, in die Stille und sagen, hey, so sehe ich dein Leben. Das ist meine Perspektive über dein Leben. Und das tut er niemals, um uns zu verdammen, sondern das tut er, um in unser Leben zu sprechen und uns näher an sein Herz zu ziehen. Und wenn wir das zulassen in unserem Leben, dann wird Gott unser Maß und nicht mehr die Menschen. 2. Korinther 10, Vers 12 bis 14 gibt es eine sehr spannende Stelle. Im 2. Korintherbrief wirbt Paulus ja um die Liebe der Korinther. Und da waren andere Apostel, die auch um die Korinther geworben haben und die sich selber groß gemacht haben, die dieses Pharisäerische hatten. Und Paulus schreibt hier, denn wir wagen nicht, uns selbst einigen von denen beizuzählen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber sie, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind unverständig. Das heißt, so beschreibt Paulus diese Superapostel, diese Irrlehrer. Das sind die, die sich selbst empfehlen und da haben wir es wieder, die sich mit sich selbst aneinander messen und vergleichen. Das heißt, die wieder nur auf der menschlichen Ebene sind. Jetzt schreibt er, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Das heißt, Paulus sagt, mein Gott ist ein Gott des Maßes, der mir das Maß gibt, an dem ich mich messen kann. Das heißt, ich muss mich nicht länger an Menschen messen, sondern ich kann mich an Gott messen. Ich kann von ihm beurteilt werden, von seinem Maßstab. Und wenn wir von seinem Maßstab beurteilt werden, dann werden wir immer demütig werden, weil wir nie, nie dran reichen, aber gleichzeitig auch immer seine Gnade erleben werden. Und das ist der letzte Punkt. Jesus sagt, ihr übergeht das Gericht, also den Urteilsspruch und die Liebe Gottes. Lass dich von Gott lieben. Lass seine Liebe in dein Herz. Es ist total traurig, dass dieser Pharisäer, der hatte die Liebe in Person, Jesus Christus, vor sich. Bei sich zu Hause, konnte ihn anfassen, konnte mit ihm reden. Aber das Einzige, worum er sich gekümmert hat, ist, dass Hände nicht gewaschen waren, so wie er es wollte. Lass dich von Gott lieben. Nimm es an, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er da ist und dich liebt. Wir sind total sicher in Jesus. Im Kreuz sehen wir, dass er uns zutiefst liebt. Im Kreuz haben wir die Erlösung, das heißt, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern er hat uns erkauft mit dem Preis seines Blutes. Wir gehören jetzt ihm, wir gehören zu ihm, wir sind sein Eigentum. Am Kreuz hat Jesus sich selbst dargestellt als Sühnmittel, um den Zorn Gottes abzuwenden von uns. Und der Zorn Gottes ist komplett ausgegossen worden auf Jesus, als er am Kreuz hing. Und es bleibt kein Kubikmillimeter Zorn mehr übrig für uns. Der Zorn Gottes ist gesühnt worden, als Jesus starb. Und wir können reintreten in jeder Sekunde unseres Lebens in die Gegenwart Gottes, können seine Liebe annehmen, können ihn erleben. Er will, dass wir seine Güte sehen, seine Liebe sehen, weil diese Güte Gottes, die bringt uns zur Umkehr. Du darfst dir sicher sein für die neue Woche. Gottes Gegenwart ist mit dir und er will dir begegnen. Jesus hat den Weg dafür freigemacht, dass wir ihm begegnen können, dass echt was in unserem Herzen passieren kann. Mich bewegt es gerade so, das, was Paulus schreibt im Römerbrief, ich lese gerade ganz viel Römer, das Endziel ist eigentlich, dass wir ein Leben haben, was getrieben ist und erfüllt ist vom Heiligen Geist, wo Gott selber durch den Geist in uns wohnt und was Neues schafft und seine Wahrheit aufschließt und seine Gegenwart bewusst macht. Christus lebt und er ist real erfahrbar für uns. Diese Woche ein Buch gelesen von A.W. Tozer und er schreibt, dass viele Christen temporale Atheisten sind. Damit meint er, wir Christen, uns fällt es oft leicht zu sagen, in der Vergangenheit hat Gott das und das getan, da war er mit mir. Und dann gucken wir zurück und sehen all die Situationen, wo Gott wirklich da war. Und uns fällt es auch leicht, mit Gott in die Zukunft zu schauen und sagen, hey, Jesus kommt wieder, wir wissen, das Heil ist uns sicher, wir wissen, wir werden bei ihm im Himmel sein. Aber was uns oft schwerfällt, und das stimmt, ich habe mich selber dabei ertappt, ist zu sehen, jetzt, in diesem Moment, ist Gott da. Jetzt, in diesem Moment, steht nichts mehr zwischen mir und ihm, weil Jesus für mich gestorben ist. Jetzt, in diesem Moment, ist Gott real erlebbar. Und da erwische ich mich oft, bin ich oft so ein temporärer Atheist, der vielleicht glaubt an Gottes Wirken in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber so wirklich im Jetzt nicht. Aber Christus ermutigt uns, auf die Liebe Gottes zu schauen, auf sein Kreuz zu schauen und zu wissen, dass er bei uns ist und erlebbar ist in jeder Sekunde in dieser neuen Woche. Amen.